Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Our only way out of this pandemic is together. Initially, when there will be limited supply, it's important to provide the vaccine to those at highest risk around the world.
Endlich. Die Welt ist sich endlich mal einig.
More than 150 nations representing nearly two-thirds of the world's
Canada
population
with other
have committed
to
receiving COVID-19 vaccines across the globe. Through COVAX.
It's an initiative called COVAX, and the project has
I'm
secured 2 billion doses.
I'm pleased to announce that as of today, 172 countries are now engaging with the COVAX global vaccines facility.
The European Commission is ready to join COVAX. The COVAX facility to organize the procurement of vaccines against coronavirus at global level.
Als noch keine Impfstoffe verfügbar waren, rief die Weltgesundheitsorganisation WHO die Impfallianz COVAX ins Leben. Sie sollte sicherstellen, dass im Kampf gegen Covid-19 auch ärmere Staaten eine faire Chance auf ausreichend Impfstoff erhalten. Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind, lautet seither ihr Motto. Fast alle Länder der Erde traten der Initiative bei.
Die gute Nachricht, es wird genug Impfstoff für alle in Deutschland geben, das sowieso schon mit BioNTech und Moderna. Und wir können, insbesondere wenn es dann darüber hinaus noch weitere Zulassungen gibt, allen in Deutschland im Sommer ein Impfangebot machen.
Our goal is to have Canadians be vaccinated to the greatest degree possible, because again, vaccination saves lives, and this is the goal.
We're going to offer the vaccine to everybody. We've got over 350 million doses on order. Every adult will be offered a vaccine by the autumn, absolutely.
We've got to vaccinate as many people as we possibly can, as quickly as we possibly can. That's what President Biden made as the point.
I don't think that there's anyone in this country who can imagine that I would take a vaccine from the Israeli citizen and with all the goodwill give it to our neighbors. If God willing, we will get to the situation where there will be nearly no demand in this country, we will be able to share. We are a country of 9 million people. April is pretty realistic for this kind of a number.
Dann waren die Impfstoffe fertig. Und die Europäische Union, Kanada, die USA, Großbritannien, Israel und andere reiche Staaten wollten nicht auf die COVAX-Verteilung warten und haben große Impfstoffkontingente direkt bei den Herstellern geordert. Danach liefen chaotische nationale Impfkampagnen an und inzwischen denkt kaum jemand mehr ans Teilen mit der armen Nachbarschaft auf der Welt. Beim Thema Impfungen gegen Covid-19 stellen sich längst alle diese eine Frage. Wann bin ich endlich dran? Würden Sie freiwillig länger auf Ihre Impfung warten, um eine gerechtere Verteilung auf der Welt zu fördern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Was wäre, wenn es nicht nur gerecht, sondern sogar viel sinnvoller wäre, einen globalen Impfplan zu verfolgen? Weil nur so auf Dauer und nicht nur auf lange Sicht eine Chance besteht, die Seuche, die uns alle seit einem Jahr fertig macht, zu besiegen. Was wäre, wenn diese Strategie nicht nur medizinisch sinnvoller, sondern sogar insgesamt erheblich günstiger und wirtschaftlich vernünftiger wäre. In einer neuen Studie warnen Ökonomen vor einem weltwirtschaftlichen Schaden in Höhe von 1,8 bis 3,8 Billionen Dollar durch eine ungerechte Verteilung der Impfstoffe, wenn Entwicklungsländer bis Jahresende die Hälfte ihrer Bevölkerung impfen können. Sollten die armen Länder dagegen weitgehend ausgeschlossen werden, beziffern sie den Schaden auf 9 Billionen Dollar. Meine Kollegin Laura Höflinger beobachtet die Bekämpfung der Pandemie als Spiegel-Korrespondentin in Indien. Einem Land, das werden wir in dieser Folge erfahren, das eine besondere und vielleicht entscheidende Stellung im globalen Wettlauf Impfstoff gegen Virus einnimmt. Laura, welcher Gedanke steht grundsätzlich hinter COVAX?
COVAX ist eigentlich aus einem ganz frommen Gedanken heraus entstanden. Und der war im Grunde nichts anderes, als dass man gesagt hat, wir wollen es diesmal besser machen. Diesmal will die Menschheit an einem Strang ziehen und nicht wieder jeder nur für sich. Und das ist nämlich genau das, was du 2009 gesehen hast. Damals H1N1, das war die Schweinegrippe. Monatelang Panik. Alle dachten, das ist jetzt die große Pandemie. Ein Impfstoff wurde entwickelt. Der war innerhalb eines Jahres dann auch wirklich da. Riesenerfolg. Und als er dann da war, hat sich herausgestellt, dass die reichen Länder alles schon aufgekauft hatten.
Ich erinnere mich dunkel daran, auch daran, dass ich es nicht als große Bedrohung empfunden habe. Bist du damals geimpft worden, Laura?
Nein, auf keinen Fall. Ich kann dir auch heute sagen, dass ganz viele Unternehmen, die den Impfstoff damals ganz schnell hergestellt haben, auf ihren Kosten sitzen geblieben sind. Das ist einer der Gründe, warum viele heute vorsichtig sind, weil sie sich damals zu weit aus dem Fenster gelehnt haben. Aber du erinnerst dich noch an diese Zeit, nicht? Das ist noch gar nicht lange her. Und damals sind auch viele Leute gestorben. Also so war es gar nicht. Das war schon wirklich ein gefährliches Virus. Aber es war nicht die Pandemie, wie wir sie jetzt erleben. Es war nicht der ganz, ganz große Knall. Aber du hattest damals schon dieses globale Bemühen, einen Impfstoff zu finden. Das ist dann auch gelungen. Aber du hattest dann eben das Problem, als er dann da war, war eben für alle nicht mehr genug da. Und das lag daran, dass die Länder, die einfach viel, viel mehr Geld im Säckel haben, ihn ganz schnell gekauft haben. Und dann hat man dieses Mal gesagt, das war dann im Frühjahr 2020, sind einige Organisationen zusammengekommen, unter anderem war das die WHO, das war Gavi, die Impfallianz, aber auch noch andere, haben sich zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir das diesmal besser machen. Und daraus ist COVAX entstanden. Das ist im Grunde nichts anderes als eine sehr komplizierte Initiative, die sich dafür einsetzt, dass der Impfstoff fair über die ganze Welt verteilt wird. Und das soll so aussehen, und das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, also jedes der teilnehmenden Länder soll in der Lage sein, 20% seiner Bevölkerung zu impfen. Das ist so ein bisschen der Wert, wo man sagt, da sind dann die Risikogruppen mit dabei. Nicht die Leute in den Krankenhäusern und auch die Älteren.
Und hier geht es um eine faire Verteilung und eben nicht nur um die Frage von Geld. Und deshalb bin ich sehr froh, dass jetzt Gavi als Verhandlungsführer für COVAX erste Verträge abschließen konnte. Und zwar auch mit den Unternehmen, die auch zum Beispiel bei der Europäischen Medizinischen Agentur ihre Zulassungen bekommen. Ich bin sehr froh, dass die Weltbank diese Aktivitäten sehr intensiv unterstützt. Und wir werden natürlich alles dafür tun, dass jetzt auch schnell die Verteilung beginnen kann. Aber machen wir uns nichts vor. Die Frage, wer auf der Welt welchen Impfstoff wann bekommt, wird natürlich auch neue Verbundenheiten und neue Erinnerungen schaffen. Denn wer in einer solchen Not Hilfe bekommt, erinnert sich daran natürlich sehr viel stärker, als wenn das in guten Zeiten der Fall ist.
Das ist ein total großartiger Gedanke. Aber wenn du darüber nachdenkst, weißt du natürlich jetzt schon, dass es fast utopisch ist. Also wenn du die Situation in Deutschland anguckst, die Debatte, die Emotion, die ja auch absolut verständlich ist, dann weißt du, dass es innenpolitisch, diese Initiative umzusetzen, für jede Regierung fast unmöglich ist. Weil jeder geschützt sein will.
Das Unterfangen klingt ja noch viel komplizierter als eine Impfkampagne für einzelne Länder. Wie will die WHO das hinkriegen?
Ja, das ist natürlich, wie ich sage, das ist eine Monsterinitiative. Also die müssen inmitten einer Jahrhundertkrise versuchen, die da was auf die Beine zu stellen, was es noch nie gegeben hat. Und die müssen das in einer Geschwindigkeit tun, die es nie gegeben hat. Also man merkt da bei vielen Experten durchaus schon Verständnis. Ich glaube, für Journalisten ist das immer eine total nervige Antwort, wenn die Antwort ist, naja, es kommt immer darauf an, welche Erwartungen man hat. Und dementsprechend ist man enttäuscht oder nicht. Ich würde sagen, ja, toll, dass es es gibt. Es hat aber nicht all das erreicht, was es wollte. Aber es ist ja auch noch ein bisschen hin. Was dann aber passiert ist, dass anstatt, dass man das gebündelt hat, also seine Marktmacht gebündelt hat und gesagt hat, wir treten zusammen als eine Welt auf und verhandeln mit den Herstellern und sagen, so und so viele Impfdosen brauchen wir, so und so viele Milliarden und das ist der Preis, den wir zahlen wollen. Da war der Gedanke, der ist natürlich wieder total logisch, dann kriegt man bessere Preise, dann tritt man mit einer ganz anderen Macht auf und man kann eben diese Verteilung besser steuern.
Aber jetzt haben wir Einzelkäufe einzelner Staaten und nationale Impfkampagnen. Und außerdem haben wir unzufriedene Bürgerinnen und Bürger, die keine Termine kriegen.
Es ist total verständlich, dass jeder Einzelne sagt, ich will aber geschützt werden. Und es ist die Pflicht meiner Regierung, die Bevölkerung zu schützen. Also Beispiel Deutschland. Und der Gedanke von COVAX ist auch überhaupt nicht, dass Leute nicht geimpft werden sollen. Sondern der Gedanke ist, dass man erstmal 20% impft. Deutschland ist da ja noch lange nicht. Und dann versucht man das relativ gleichmäßig überall auch zu machen.
Zwei entscheidende Faktoren im Kampf gegen Covid-19, und das gilt national wie international, sind die Produktionskapazität für Impfstoffe und die Verteilung der helfenden Medikamente. Meine zweite Gesprächspartnerin heute ist Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen, eine Organisation, die sich seit langem für einen besseren Zugang zu Arzneimitteln in weniger gut versorgten Teilen der Welt engagiert. Frau Massute, nachdem die ersten Impfstoffe zugelassen wurden, folgten schnell Probleme mit deren Produktion und Auslieferung. Bevor wir zur grundlegenden Problematik einer weltweiten Immunisierung kommen, ist es nicht verständlich, dass die nationalen Gesundheitsbehörden erst einmal auf ihre eigene Bevölkerung schauen?
Ja, ich bin ein bisschen überrascht davon, wie im Januar quasi, nachdem die Impfungen gestartet sind, wie die Debatte sich auch gewendet hat, gerade in Deutschland, zu sagen, oh, wir haben zu wenig Impfstoffe. Es war eigentlich von allen klar, so auf politischer Seite als auch von Firmenseite, dass es eben die Produktion erstmal langsam hochgefahren wird und dass es nicht sofort ausreichend Impfstoffe geben wird. Klar waren jetzt alle die Lieferschwierigkeiten, die man dann gesehen hat, nicht so vorhersehbar in dem Ausmaß. Aber die Ansage war von Anfang an, es wird eine Zeit lang dauern. Und deshalb hat man ja auch in Deutschland diese Priorisierungspläne gemacht und geschaut, okay, wen müssen wir dann, ob des knappen Guts, wen müssen wir dann zuerst schützen? Und aus unserer Perspektive, genau, sollte das eben global passieren und eben diese Produktion, die ja jetzt auch ausgeweitet werden soll. Also das ist ja auch eine Debatte. Wir haben es jetzt gesehen mit dem neuen Werk in Marburg von BioNTech und Pfizer. Das ist etwas, was auf einer globalen Ebene passieren müsste. Also es fehlen ja nicht nur Impfstoffdosen hier in Europa, sondern Europa, wir haben es gerade wieder gehört, es wurden jetzt neue Verträge abgeschlossen mit Moderna und Pfizer-BioNTech nochmal, sondern das ist ein globales Problem und es müssten global die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden, damit eben dieser massive Bedarf, den wir ja haben weltweit, damit der entsprechend schnell dann auch gedeckt werden könnte.
Gibt es denn Vorschläge, diese Engpässe auf globaler Ebene zu beheben?
Indien und Südafrika haben auf Ebene der Welthandelsorganisation einen Antrag gestellt, dass die geistigen Eigentumsrechte auf Covid-19-Technologien, also auch Medikamente, Impfstoffe, Tests, dass die Patente unter anderem ausgesetzt werden für diese Zeit, damit eben die Produktionskapazitäten ausgeweitet werden können. Und über 100 Länder weltweit unterstützen diesen Vorstoß bereits. Und ja, einige Länder aus dem globalen Norden blockieren diesen Antrag weiterhin. Die Europäische Kommission, also die ja für die Mitgliedsländer auf WTO-Ebene quasi ihr Votum abgibt, unter anderem.
Der internationale Ausdruck für Rechte an geistigem Eigentum, das habe ich bei der Recherche gelernt, heißt Waiver. Die Inhaber jener Rechte, der Impfstoffpatente und Technologien werden sagen, wer entschädigt uns denn dafür, dass andere Staaten und andere Firmen unsere Waiver für eigene Produktionen nutzen?
Ich finde, an der Stelle muss man sogar noch einen Schritt früher ansetzen. Nämlich, wer hat eigentlich die Forschung und Entwicklung dieser Impfstoffe finanziert? Also es ist ja bahnbrechend, dass innerhalb eines Jahres so viele Impfstoffkandidaten sowohl in der Pipeline sind, als auch jetzt zugelassen sind. Und man kann das schlicht und ergreifend auch darauf zurückführen, dass massiv öffentliche Gelder, Steuergelder, in diese Forschung investiert wurden. Und gerade weil der Anteil an öffentlicher Förderung so groß ist, muss man sich doch in diesem Fall fragen, und nicht nur in diesem Fall, sondern auch darüber hinaus, wenn eben öffentliche Förderung gegeben wird, müssten wir nicht effektive Bedingungen an diese Gelder knüpfen, um eben zu sagen, die Firmen können sich auf diese Gelder eben bewerben, die beantragen die ja. Und dann muss man sagen, gut, der Staat fördert, aber es muss eben transparent sein, wie groß der Anteil ist, den die Firmen selber zahlen und wie groß der Anteil öffentlicher Förderung ist. Dann muss man schauen, wollen wir nicht Bedingungen daran knüpfen, dass der Preis letztendlich bezahlbar ist von dem, was da am Ende nachher rauskommt, sodass die Menschen dann auch nicht doppelt zahlen. Einmal durch ihre Steuergelder eben die Forschung finanzieren und dann durch hohe Preise am Ende. Und letztlich, ob man nicht dann auch Bedingungen daran knüpft und zu sagen, im Pandemiefall oder auch darüber hinaus, es muss einen Technologietransfer geben, damit wir genau an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, dass dann die Firmen, die eben auch Gelder unter anderem von Deutschland bekommen haben, wie CureVac und BioNTech, dass dann eben gesagt wird, ihr müsst eure Technologie auch transferieren, dass auch im globalen Süden produziert werden kann.
Indien ist schon lange einer der größten Medizinproduzenten der Welt, Laura. Und du hast schon angesprochen, dass auch das Land, aus dem du berichtest, eine zweigleisige Strategie der Impfstoffbeschaffung verfolgt. Welchen Platz nimmt deiner Meinung nach also Indien im globalen Kampf gegen Corona ein?
Indien spielt eine absolute Sonderrolle bei diesem Kampf um den Impfstoff, der Impfstoffverteilung. Und nicht nur eine Sonderrolle, sondern es könnte auch eine Schlüsselrolle spielen. Und das liegt daran, dass Indien ein paar der größten Impfstoffhersteller der Welt hat. Also gemessen an Dosen, die da jährlich aus den Fabriken kommen, sind das sogar die größten. Und es gibt eines, das ist ganz besonders, das ist nämlich der größte Impfstofffabrikant der Welt, das ist das Serum Institute of India. Und das sitzt in Pune und niemand kann mehr Impfstoff herstellen als die. Und das sind nicht mal die einzigen, sondern da hast du ein halbes Dutzend von denen. Die haben alle Partnerschaften und auch oft schon ganz früh Partnerschaften mit Pharmaunternehmen in den USA, Russland oder in Europa abgeschlossen und haben sich Lizenzen gesichert. Und der Deal ist folgendermaßen. Die Forschung findet im Westen statt und die Fabriken in Indien im Osten produzieren. Und zwar in Mengen, die sind unvorstellbar. Da ist AstraZeneca dabei, da ist der Sputnik-Impfstoff aus Russland dabei, da ist sehr wahrscheinlich Johnson & Johnson bald dabei. Also die ganze Palette. Außer den mRNA-Impfstoffen. Das führt aber dazu, dass Indien, während alle anderen sich um Impfstoffe streiten und nicht genug davon bekommen, hat Indien so viel, dass es sie sogar verschenkt.
An wen?
An alle möglichen Länder. 2 Millionen Dosen hier, 2 Millionen Dosen da. Das hat angefangen. Im Januar kam die Zulassung für AstraZeneca. Und eine Woche hast du gesehen, Air India, die indische Airline, ist in die Nachbarländer geflogen. Nach Bangladesch, nach Sri Lanka, in die Malediven, nach Bhutan. Und hat jedem dieser Länder, das bislang keinen Impfstoff bekommen hat und damals auch noch überhaupt keinen Zugang zu Impfstoff hatte, weil überhaupt nicht klar war, ob COVAX jemals in die Gänge kommt und wann. Und dann hat aber Indien die Initiative ergriffen und gesagt, wir liefern den jetzt aus und ihr müsst da nichts mal was für zahlen. Und das war natürlich Impfdiplomatie, Softpower, wie du sie dir nur wünschen kannst.
Das ist doch schon ganz im Sinne von COVAX. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das nicht ganz so altruistisch gemeint ist.
Die Inder waren wahnsinnig stolz. Und das liegt auch daran, dass sie schneller waren als die Chinesen. China ist in Asien der große Rivale. Und China hat sehr, sehr früh Ländern seine Impfstoffe angeboten, so wie es derzeit wirkt. Scheint es da auch bei der Produktion zu hapern. Und Indien, das ja immer hinter China zurückfällt. Also wirklich in fast gar keinem Gebiet es mit China aufnehmen kann. Aber bei den Impfstoffen haben sie halt wirklich die Nase vorne. Und das war deswegen auch geopolitisch ein Riesengewinn für Neu-Delhi, weil sie eben sagen konnten, hier Südasien, unser Hinterhof, wir sind jetzt hier die Ersten und wir helfen euch. Das war so schöne Nachbarschaftshilfe. Und mittlerweile sind die Impfstoffe nach Brasilien gegangen, nach Südafrika. Teilweise werden sie verkauft, teilweise verschenkt. Barbados war noch mit dabei, Afghanistan. Also eine ganze Reihe von Ländern. Pakistan war natürlich nicht dabei.
Klingt trotzdem nach einer größeren Agenda.
Weiß ich nicht. Also es ist nicht so wie China. Ich glaube nicht, dass sie...
Vielleicht bin ich durch China auch geprägt, ne? Durch die Expansionspolitik auf verschiedenen...
Also die werden... Dafür haben sie nicht das strategische Know-how fürs Follow-up. Aber ich glaube schon, dass es, natürlich machen das diese Länder, China, Russland, Indien, nicht allein aus altruistischen Gründen, sondern natürlich erkennen die darin eine riesige Chance. Und das ist, den eigenen Einfluss auszubauen, in welcher Art und Weise auch immer. Und das trifft aus Indien auch zu.
Wenn nun Impfstoffe verfügbar sind und COVAX tatsächlich mit der Verteilung beginnen kann, stellt sich die Frage der Infrastruktur. Ich weiß gar nicht, ob das in Indien so der Fall ist, Laura, aber in weniger erschlossenen Ländern, in denen die Infrastruktur schlechter ist, erscheint es mir schwierig, den kostbaren Impfstoff zu den Menschen zu bringen und auch rechtzeitig zu bringen, die ihn am dringendsten benötigen.
Das ist eine Mammutaufgabe. Du musst dir vorstellen, es gibt jetzt allein für den AstraZeneca-Impfstoff, ich glaube, nagel mich nicht fest, ungefähr ein halbes Dutzend Produktionsanlagen. Die sind über die ganze Welt verteilt. Die sind in Europa, die sind in Indien, die sind in Südkorea, Brasilien und Russland. Und die sollen alle produzieren und die sind für verschiedene Weltregionen zuständig. Nehmen wir das Beispiel Indien. Was in Indien produziert wird, soll zu großen Teilen nach Afrika gehen. Das heißt, es fängt schon damit an. Du musst den Impfstoff in Indien abholen. Der muss zum Flughafen gebracht werden. Dann muss der ausgeflogen werden. Allein die Anzahl der Flugzeuge, die du brauchst, um diese Mengen von Impfstoff um die Welt zu schicken, dann kommt er in den Ländern an. Das sind nicht immer Länder, die die Infrastruktur haben, die Deutschland hat.
UNICEF is proud to be leading the procurement and supply of future COVID-19 vaccines through the COVAX facility. It's a historic effort involving 170 countries to provide rapid and equitable access to initial vaccine doses when they're available. We're getting ready to ensure that these supplies arrive in countries by the time that the vaccines do. We've been investing in cold chains, storage, and transportation infrastructure that keeps vaccines at the right temperature. Even before the pandemic, with our friends at Gavi, we invested nearly $500 million in the last few years to strengthen cold chains.
Der muss da ausgeladen werden, der muss gekühlt werden, AstraZeneca 2 Grad. Das ist noch möglich, aber auch nicht einfach. Am Flughafen geht das meistens, aber dann fängst du an, den in die Städte zu bringen, in die kleineren Städte. Es wird immer kleiner, irgendwann erreichst du die Dörfer. Der muss ununterbrochen gekühlt werden. Das heißt, was UNICEF vorhat, die wollen sogenannte Solarkühlschränke einsetzen. Das heißt, Kühlschränke, die mit Sonnenkraft funktionieren, die du mobil transportieren kannst. In vielen Ländern gibt es diese Infrastruktur schon, in anderen noch nicht so. Das heißt, du musst im Grunde mit jedem Land eine eigene Strategie ausmachen. Jedes Land, jede Regierung muss sich selbst überlegen, wie kriegen wir das hin? Und UNICEF nimmt sie an der Hand und versucht, dass man das zusammen gut hinbekommt. Und dann geht das hoffentlich in ein paar Wochen los. Ehrlich gesagt, wenn du mich so fragst, ich kann mir das bislang auch kaum vorstellen.
In Deutschland ergeben sich ja schon Probleme, weil die Impfstoffe schnell verderblich sind. Wie will UNICEF das in Staaten mit heißerem Klima und schlechteren Transportmöglichkeiten schaffen?
Ich finde das eine super spannende Frage. Also mir schwirrt da der Kopf, wenn ich da nur dran denke. Überleg mal, du hast 92 Empfängerländer. All die haben verschiedene Herausforderungen. Also Indien ja genauso. Indien, es ist völlig was völlig anderes, einen Impfstoff in einer indischen Stadt auszuliefern, in einem indischen Slum, in einem indischen Grenzgebiet zu Pakistan, auf dem indischen Dorf. Das sind alles völlig andere Herausforderungen.
Frau Masute, wie kann die globale Verteilung von Impfstoffen sinnvoll und vielleicht sogar gerecht organisiert werden?
Also die Weltgesundheitsorganisation hat ja einen Plan aufgestellt, wie eine Verteilung eben laufen könnte. Und die soll jetzt für die Länder, die über die COVAX-Fazilität versorgt werden sollen, also das ist dieser Mechanismus, der im vergangenen Frühjahr aufgesetzt worden ist, über den eigentlich reiche und arme Länder versorgt werden sollten. Und da heißt es, dass erst eben 3% der jeweiligen Landesbevölkerung geimpft werden soll und dann eben das hochgehen soll, schrittweise auf bis zu 20% noch in diesem Jahr. Und wir von Ärzte ohne Grenzen sehen das eben auch so, dass das, ja, halten das für einen guten Vorschlag, weil dort eben Risikogruppen und vor allen Dingen auch Gesundheitspersonal eben weltweit im Fokus steht und dort priorisiert werden soll bei der Impfung.
Die Menschen, die zuerst geimpft werden müssten, sind danach also das behandelnde Personal, die Hilfskräfte und die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen.
Genau, also wir sehen gerade in ärmeren Ländern, dass Gesundheitssysteme dort eben extrem durch die Pandemie belastet sind. Einige waren davor schon belastet. Das ist auch eine andere Situation. Vielenfalls ist das, was man hier aus Deutschland kennt. Es gibt dort im großen Teil eben weniger Gesundheitspersonal prozentual. Und deshalb müssen gerade diese Menschen eben geschützt werden, prioritär und eben aber auch Risikogruppen. Was wir eben vorschlagen, wäre dann eben, dass jetzt Länder, die eben auch zu viel Impfstoffe sich reserviert haben, also nicht, dass sie jetzt aufhören zu impfen, sondern dass eben bestimmte Anteile abgegeben werden, damit sie eben auch in ärmeren Ländern verteilt werden können, sodass eben mehr Menschen, ja, Leben dann auch dadurch gerettet werden können.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in dieser Woche die Zulassung für 2 Versionen des AstraZeneca-Wirkstoffes erteilt. Entzerrt das die Situation etwas?
Auch beim AstraZeneca-Impfstoff sehen wir, obwohl die Firma noch im Vergleich zu anderen sehr viele Lizenzverträge mit anderen Firmen gemacht hat, ist es immer noch zu wenig. Also die Zulassung der WHO wird natürlich hoffentlich die Situation gerade in ärmeren Ländern dann angehen können und verbessern können. Aber ich meine, wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass das Ziel von COVAX ist es, bis Ende Juni diesen Jahres 3,3% der Menschen zu impfen oder der Bevölkerung zu impfen in den Ländern, die Teil der COVAX-Fazilität sind. 3,3%. Und wenn wir uns anhören, in der EU wollen einige Länder bis zu diesem Zeitpunkt 50-60% ihrer Bevölkerung geimpft haben, dann wird das nochmal, also diese Ungleichheit, diese globale, wird da nochmal extrem deutlich in diesen Zahlen.
The world is on the brink of catastrophic moral failure due to unfair vaccine rollouts. And the price of this failure will be paid with lives in the world's poorest countries. Those are the words of the Director General of the World Health Organization.
Was kann man denn dagegen tun? Beziehungsweise wer kann dieses Ungleichgewicht aufheben?
Wir würden eben sagen, dass gerade die Länder, die jetzt eben vermeintlich viele Impfstoffe bereits reserviert haben, unter anderem auch ja dadurch Deutschland, dass diese Länder Anteile abgeben. Wie gesagt, das heißt nicht, diese Länder sollen jetzt aufhören, ihre Gesundheitspersonal, ihre Risikopatienten und ältere Menschen zu impfen. Aber ich muss mir ganz klar die Frage stellen, ist es epidemiologisch sinnvoll für die Eindämmung einer globalen Pandemie, wenn ich zum Beispiel als Nicht-Risikopatientin und junge Frau geimpft werde, bevor eine Krankenpflegerin, eine Ärztin in Peru geimpft wird? Also da ist die Diskrepanz dann wirklich deutlich und da sehen wir die reichen Länder in der Verantwortung, da eben Impfstoffe zu teilen und abzugeben, weil wir eben in dieser globalisierten Situation leben. Und das ist, dass wir weltweit uns darum kümmern müssen, dass schnell Produktionskapazitäten ausgeweitet werden.
Geht das denn so schnell? Selbst in Europa dauert es lange, wie man an den BioNTech-Fabriken zum Beispiel in Marburg sehen kann.
Ja, aber gerade weil es Zeit braucht und komplex ist, müssen wir jetzt damit anfangen und jetzt die Weichen stellen, damit wir eben möglichst schnell Impfstoff produzieren können. Weil wenn wir sehen, dass einige Menschen in ärmeren Ländern bis 2023, bis 2024 nicht geimpft werden, da haben wir noch Zeit, Produktionskapazitäten jetzt auszuweiten, damit diese Menschen schneller geschützt werden können.
Welche Rolle spielen dabei die Mutationen des Coronavirus in Großbritannien, Brasilien, Tschechien, Südafrika?
Aktuell ist der Anteil in Deutschland der englischen Mutation liegt, glaube ich, bei 22%. Das ist eine drastische Ausweitung zu den vorherigen Wochen und das gilt natürlich auch für alle anderen Mutationen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Menschen werden wieder reisen und damit wird auch ja, das Virus wieder über Grenzen treten. Es muss darum gehen, so viele Menschen wie möglich zu schützen und wirklich Menschenleben zu retten. Und das können wir nur, wenn wir gemeinsam solidarisch diese Pandemie versuchen einzudämmen und da auch eben global dagegen vorgehen werden.
In Deutschland hat sich, meine Kollegin Laura Höflinger hat es bereits angesprochen, inzwischen großer Ärger in der Bevölkerung angestaut, weil die nationale Impfkampagne so schleppend läuft und sich jeder begründet fragt, wann bin ich endlich dran? Wie kann man die Menschen hier überzeugen, dass ein weltweites Vorgehen die bessere Strategie darstellen könnte?
Ja, das ist natürlich schwierig, aber aktuelle Umfragen in Großbritannien zum Beispiel zeigen, dass die Menschen dort, trotz dessen, dass ja da auch gerade viele Menschen geimpft werden und einige immer noch warten, dass sie trotzdem sich dafür aussprechen würden, dass eben eine globale Verteilung stattfindet. Also ich glaube, wir haben ja auch als Gesellschaft im letzten Jahr alle einen erheblichen Lernprozess auch durchgemacht, auch was Viren angeht. Also ja, nicht umsonst wird immer wieder gesagt, wir sind jetzt alle kleine Virologen und Virologinnen.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass das zu komplex ist zu verstehen. Wir haben gesehen, wie sich ein Virus ausbreitet aus China in die ganze Welt. Und ich glaube, da ist der nächste Schritt zum Verständnis hin, dass wenn wir das nicht global angehen, wir erneut in einer Situation sind, ja, wo sich das Virus erneut ausbreiten kann in dann anderen Formen. Ich glaube, da sind wir gar nicht so weit weg. Und ich glaube, dass man das den Menschen auch zutrauen kann, dass man sagen kann, wir wollen das global angehen, damit wir eben auch unsere Gesellschaft schützen können.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Elisabeth Massute von Ärzte ohne Grenzen und meiner Kollegin Laura Höflinger für die Gespräche in dieser Folge. Und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Jelena Berner, Ole Reismann und Philipp Fackler haben mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audio-Formate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.